NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Es war und ist ein schwerer und brutaler Krieg, den Israel seit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 gegen die Hamas in Gaza und für die Freilassung der israelischen Geiseln führt. Und man weiß nicht hundertprozentig, ob er am Sonntag wirklich in seine letzte Phase eintritt. Dann nämlich sollen die ersten der im Gazastreifen immer noch gefangenen 98 israelischen Geiseln freikommen. Am Mittwoch bereits wurde in Gaza wie in Tel Aviv euphorisch gefeiert, als die Unterhändler aus Katar bekannt gaben, es sei ein Kompromiss gefunden und unterzeichnet. Die Terrororganisation Hamas hatte ihre Forderung eines endgültigen Endes der Kampfhandlungen in Gaza aufgegeben und zugestimmt, in mehreren Phasen die zivilen Geiseln gegen palästinensische Gefangene in israelischer Haft freizugeben. Die erste Phase soll 6 Wochen dauern. In dieser Zeit gilt eine Waffenruhe, in der sich das israelische Militär schrittweise aus dem Zentrum des Gazastreifens zurückziehen soll. Der gefundene Deal ist weit entfernt von einer bedingungslosen Kapitulation der Terroristen, entspricht aber in vielem israelischen Forderungen. Ich habe vor dieser Sendung heute Vormittag mit Sharona Wendt gesprochen. Die deutsch-israelische Grafikdesignerin lebt in Hamburg und organisiert gemeinsam mit anderen seit dem November 2023 jeden Sonntag die Solidarität mit den Geiseln durch den friedlichen Umzug Run for Their Lives an der Alster. Run for Their Lives ist ein Projekt, das nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober entstand, um jede Woche in friedlichen Märschen mit Fotos der Geiseln, anfänglich waren es mehr als 250 nach Gaza verschleppte Menschen, an sie überall in der Welt zu erinnern. Sharona Wendt, wir nehmen dieses Interview am Freitagvormittag auf. Wie geht es Ihnen und Ihren Mitstreitern in diesen Tagen?
Wir sind alle vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Wir haben uns natürlich am Mittwoch über unseren internen Gruppenchat ausgetauscht und uns auch gefreut. Aber es gibt auch einige, die sind sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr kritisch, ob es wirklich zur vollständigen Deal kommt. Aber wir wollen uns jetzt in uns Optimismus nicht nehmen lassen und hoffen, dass es diesen Sonntag endlich zur Freilassung der ersten Geiseln kommt.
Ja, in der ersten Phase sollen 33 Geiseln freigelassen werden, aber nicht alle auf einmal, sondern am Sonntag 3, dann wieder 3, dann irgendwann 4. Dann was bedeutet das?
Also wir denken, dass die niedrige Zahl und die langen Etappen dazwischen ja auf den Spielraum und weitere Verhandlungen für die Hamas sprechen. Und so haben sie weiterhin ein Druckmittel in der Hand und nutzen das auch bis zum Ende. Und ich habe gerade gelesen, dass die Namen der Geiseln, die freigelassen werden, auch erst am jeweiligen Tag bekannt gemacht werden. Wo ist natürlich der Deal fluid und auch pausierbar und für die Angehörigen und die israelische Gesellschaft aber eine einzige Verlängerung der Quälerei.
Vermuten Sie denn, dass diese 33, die jetzt freikommen sollen in den nächsten 6 Wochen, die einzigen sind, die überhaupt noch leben?
Also hoffentlich nicht. Aber dazu gibt es, soweit ich weiß, keine genaueren Angaben. Auch die Familien der Geiseln wissen das nicht genau, wer noch am Leben ist. Also zumindest ist es der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und zum Beispiel die Angehörigen der Familie Biebers, das sind die mit den kleinen Kindern, möchten sich auch dazu nicht äußern und bitten auch um Verständnis, weil es seit der Entführung kein Lebenszeichen von ihnen gibt. Aber sie stehen auf der Liste. Aber wie gesagt, es gibt keinen Indiz dafür, dass sie noch am Leben sind.
Was denken Sie denn, wieso gerade jetzt ein Deal greifbar ist?
Also wir denken, dass es jetzt das Momentum ist, weil die Hamas und die Hisbollah massiv geschwächt sind. Und es wird wohl auch in naher Zukunft keinen besseren Deal geben. Von daher war es jetzt für beide Parteien wichtig, zuzustimmen und ja, den Deal durchzusetzen.
Was denken Sie, wie viel Einfluss der Druck seitens Donald Trump hat? Er hat ja immer gesagt, dass er zu seinem Amtsantritt dort Waffenruhe sehen möchte.
Also ohne Trump-Fan zu sein, aber offensichtlich hat er jetzt den richtigen Hebel bedient oder den Druck an den richtigen Stellen gemacht. Der Deal ist ja seit Mai 2024 auf dem Tisch und dass es jetzt endlich zur Umsetzung kommt, hat auch sicherlich mit einer neuen oder erneuten Amtsübernahme nächste Woche zu tun. Und das muss man wohl anerkennen. Und die Allianzen, die er während seiner ersten Amtszeit schon gemacht hat zu einigen arabischen Staaten, die haben wohl auch jetzt einen positiven Einfluss auf den Deal gehabt. Das muss man so sagen.
Sie haben Familie in Israel. Was hören Sie denn von dort über die Situation?
Also nach wie vor gab es in den letzten Wochen Raketen auf Israel, vor allem jetzt aus dem Jemen von den Houthis. Und mein Cousin hat mir berichtet, dass sie sogar letzte Woche noch in den Kellern, in den Bunkern saß. Aber das waren in den letzten Wochen so 2 bis 3 Mal die Woche, wurden die nachts geweckt und mussten sich in den Schutzraum bewegen.
30 palästinensische Gefangene gibt Israel frei im Tausch für eine zivile israelische Geisel, 50 gegen eine Soldatin. In vielen deutschen Medien heißt das Wort Geiselaustausch. Kann man das so nennen?
Also das kann man nicht wirklich so nennen. Das ist kein Geiselaustausch, sondern hier werden Hamas-Terroristen, also lebenslänglich Verurteilte und auch potenziell zukünftige Gefährder, gegen Zivilisten und auch Soldaten ausgetauscht. Kann man jetzt nicht so nennen. Möglicherweise ist es Unwissenheit.
Es gibt keine bedingungslose Kapitulation der Hamas nach einem Jahr Krieg mit zigtausend Toten in Gaza. Was wurde jetzt dann überhaupt erreicht?
Ja, das ist eine tragische Frage. Also die vielen Toten auf beiden Seiten. Wie nachhaltig das war, das werden wir sehen. Israel hat sich damit vielleicht einige Jahre Ruhe und Sicherheit verschafft. Das können wir nur hoffen. Aber ob es zu einer friedlichen Koexistenz von Palästinensern und Israelis kommt, das bleibt offen. Aber das bleibt auch weiterhin mein großer Wunsch für die Region.
Wie war denn die Entwicklung bei Run for Their Lives in Hamburg? Ist die Beteiligung ziemlich abgebröckelt im Laufe der vergangenen 13 Monate?
Nein, im Gegenteil. Wir sind kontinuierlich mehr geworden. Die Zustimmung und der Support ist immer noch groß. Wir sind eine ganz tolle Gruppe. Wir sind wirklich jeden Sonntag gegangen, egal bei welchem Wetter. Mal waren es kleinere Gruppen.
Wie viel waren Sie letzten Sonntag?
Wir waren ungefähr um die 60.
Herzlichen Dank, Sharona Wendt von Run for Their Lives in Hamburg. Sie haben sich als Musik zu unserem Interview den israelischen Song Bo Habaita von Shulachan gewünscht. Was ist das für ein Lied?
Das ist erstmal ein Lied von 1969, soweit ich das gelesen habe. Und das wurde seit dem 7. Oktober öfter in den Radiostationen gespielt in Israel. Und deswegen, weil der Titel Bo Habaita heißt Komm nach Hause. Ist einfach die ganz klare Message, kommt nach Hause.
Bo Habaita. בוא תראה הכל מוכן ואני עוד קצת בוכה ומחכה ויהיה לי פה עצוב אם אתה עוד לא תשוב אז בוא
Bo Habaita, komm nach Hause. Das war die israelische Sängerin und Schauspielerin Shulachan mit einem alten, gerade sehr aktuellen Song. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Vor dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz teilen mehr als 80 Überlebende in Videobotschaften ihre persönlichen Erinnerungen. Unter dem Titel »Ich habe Auschwitz überlebt, erinnere dich daran« werden die Beiträge in sozialen Medien und auf der Website der jüdischen Claims Conference veröffentlicht. Der Präsident der Claims Conference, Gideon Taylor, erklärte, die Schrecken von Auschwitz seien ein Übel gewesen, das kein Mensch jemals ertragen sollte, aber auch ein Übel, das kein Mensch jemals vergessen sollte. Das Konzentrationslager Auschwitz war am 27. Januar 1945 durch sowjetische Truppen befreit worden. Mehr als 1 Million Menschen, überwiegend Juden, wurden dort ermordet. Seit 1996 wird in Deutschland am 27. Januar der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedacht. Der niedersächsische Landesbeauftragte gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, Gerhard Wegner, sieht jüdisches Leben immer stärker bedroht. Bei der Vorstellung seines Jahresberichts sagte er, nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober habe sich die Zahl antisemitischer Vorfälle im Jahr 2023 fast verdoppelt. Noch nie sei das Leben von Jüdinnen und Juden in der Bundesrepublik dermaßen bedroht gewesen wie heute. Die Vorsitzende des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen, Rebecca Seidler, verweist in ihrem Beitrag für den Bericht auf den rasanten Aufstieg einer rechtsextremen Partei. Es gebe offensichtlich nach wie vor einen Nährboden für extremistisches Gedankengut in Deutschland. Seidler forderte die demokratischen Parteien zur Geschlossenheit auf. Eine klare Haltung ohne taktische Kompromisse sei notwendig. Die Klage von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde gegen die Wahl der Repräsentantenversammlung 2023 ist aus Sicht des Berliner Landgerichts zwar zulässig, aber unbegründet. Die frühere Gemeindevorsitzende Lala Süskind und ihr Mann Arthur hatten das Ergebnis der Wahl des Gemeindeparlaments vom September 2023 angefochten und zielen auf eine Neuwahl. Der Richter des Berliner Landgerichts erklärte, die Religionsgemeinschaften seien nicht an das Grundrecht gebunden. In die interne Organisation von Religionsgemeinschaften greife man nicht ein. Süskind kündigte an, in die nächste Instanz zu gehen, wenn es eine minimale Chance auf Erfolg gäbe. Der Anwalt der Gemeinde sagte, ihn überrasche die Rechtsauffassung des Gerichts nicht. Aus Sicht der Gemeinde sei die Wahlordnung demokratisch und sinnvoll. Damals hatte die Führung der Gemeinde um den Vorsitzenden Gideon Joffe die Wahlordnung geändert. Süskind hatte erfolgreich vor dem Gericht beim Zentralrat der Juden geklagt, das den Stopp der Wahl anordnete. Joffe hält das Gericht beim Zentralrat aber nicht für zuständig und hielt die Gemeindewahl trotzdem ab. Daraufhin verhängte der Zentralrat der Juden Sanktionen gegen die Berliner Gemeinde. Im Landesmuseum Hannover können Besucherinnen und Besucher virtuell Zeitzeugen des Nationalsozialismus treffen. Das Medienangebot mit VR-Brille und Kopfhörer heißt in echt virtuelle Begegnung mit NS-Zeitzeuginnen und soll ein möglicher Weg sein, die Erzählungen der Überlebenden zu bewahren und die Lücke zu füllen, wenn es einmal keine Zeitzeugen mehr gäbe, teilte das Museum mit. Mit dem Projekt soll getestet werden, ob das virtuelle Erzählformat das NS-Unrecht nachvollziehbar machen kann. Gezeigt werden Aufnahmen von 5 Menschen, die die NS-Zeit als Kinder oder Jugendliche überlebten. Neben der Schau gäbe es Workshops für Schulklassen, um einen empathischen, individuellen und emotionalen Zugang zur NS-Geschichte zu ermöglichen. Die Sendung mit der Maus widmet dem jüdischen Maler Felix Nussbaum eine besondere Ausgabe. Anlass ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Wie der WDR mitteilte, wird das lang verschollene Drehbuch Pitt und Pecks Traumreise als Lachgeschichte umgesetzt. Nussbaum hatte es lange vor dem Zweiten Weltkrieg konzipiert, aber nicht realisieren können. Die Traumreise der Figuren Pitt und Peck ist Ende Januar im Ersten bei Kika und in der ARD-Mediathek zu sehen. Auch die Maus zum Hören widmet sich dem jüdischen Maler. Die Folge mit dem Titel Erinnern ist in der ARD-Audiothek und als Podcast zu hören. Soweit die Meldungen.
Wie sollen Jüdinnen und Juden bzw. jüdische Organisationen künftig mit den sozialen Medien umgehen? Mark Zuckerberg, der Chef des Meta-Konzerns, gab unlängst bekannt, dass Facebook und Instagram künftig ohne unabhängige Faktenprüfer betrieben werden. Zuckerberg folgt damit dem Vorbild des Nachrichtendienstes X von Elon Musk. Der hatte vorgemacht, dass sich kontroverse Strategien und eine Nähe zu Donald Trump und Regierungen, die seinen Kurs begrüßen, an der Börse auszahlen. Schon seit langem sind die sozialen Netzwerke neben vielen wichtigen und positiven Funktionen auch Orte der Hetze gegen Minderheiten, speziell gegen Juden und Muslime, und sie sind Orte der ungezügelten Verbreitung von Fake News. Da kommt ein Buch zum richtigen Zeitpunkt, das die Denkfabrik Shalom Aleikum des Zentralrats der Juden in Deutschland gerade herausgebracht hat. Dislike, soziale Medien zwischen Zusammenhalt und Polarisierung. Thomas Klatt war in Berlin bei der Vorstellung des Buches dabei.
Für viele jüdische und muslimische Nutzer sind Plattformen wie Instagram und TikTok wertvolle Orte des Austauschs, der Repräsentation und der Vernetzung. Gemeinsame Gruppen können das Identitäts- und Gemeinschaftsgefühl stärken und sozialen Halt bieten.
Daniel Bothmann ist der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ohne soziale Medien geht heute kaum noch was, meint er. Aber da sieht er Gefahren, denn jeder kann seine Ansichten ungehemmt in die virtuelle Welt hinausblasen. X, also das frühere Twitter, TikTok, Instagram und Co. nennen sich zwar soziale Medien, sind tatsächlich aber keine klassischen Massenmedien mit einer Redaktion oder gar einem Pressekodex.
Soziale Medien verzerren und verschmieren das Bild auf eine hässliche Weise. So sind Debatten im digitalen Raum emotionaler, polarisierender und schärfer, als wir das sonst kennen. Es fehlt jeglicher effektiver Filter. Unter dem Deckmantel vermeintlicher Anonymität entsteht der fälschliche Eindruck eines rechtsfreien Raums.
Doch Plattformen sind nicht völlig rechtsfrei. Die CEMAS in Berlin ist eine gemeinnützige Organisation, die Sachargumente sammelt zu Themen wie Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Benjamin Fischer ist ihr Beiratsvorsitzender. Er sagt, man sei als Nutzer diesen Plattformen nicht einfach ausgeliefert.
2011 waren es jüdische Studierende in Frankreich, die Twitter verklagt haben. Damals ging es um den Hashtag Un bon juif, also ein guter Jude. Es wurde also massenweise auf Twitter wurden Sprüche geteilt wie, naja, eben ein guter Jude ist ein toter Jude, ein guter Jude ist ein blinder Jude, ein guter und so weiter. Dieser Fall ist uns allen deswegen noch im Gedächtnis, weil es der erste Fall war, in dem auf nationaler Ebene eine Plattform verklagt wurde, bis zum Europäischen Gerichtshof hocheskaliert und hat dazu geführt, es hat einen juristischen Präzedenzfall geliefert, der dazu geführt hat, dass heute Plattformen wie mittlerweile X, Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, dazu verpflichtet sind, IP-Adressen rauszugeben, wenn jemand strafrechtlich relevantes Verhalten auf Plattform an den Tag legt.
Daran müssten sich auch deutsche Gerichte orientieren. Doch so einfach ist das keineswegs. Denn eine Internetplattform in Deutschland ist rechtlich gesehen noch lange keine deutsche Plattform. Mike Fielitz, Preisleiter Demokratie- und Rechtsextremismusforschung am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft IDZ in Jena, beschreibt das Problem.
Ja, die Frage der Verantwortung ist so die Gretchenfrage, weil im Endeffekt weisen alle Plattformen die Verantwortung über die Inhalte zurück, weil sie sagen, okay, wir vermitteln sozusagen nur zwischen Sender und Empfänger, zwischen Userinnen und Usern, die sich quasi dort selber überlassen sind. Sie sind halt nicht einem gewissen Presserecht halt unterstellt, sondern sie funktionieren so nach US-amerikanischem Recht auch, dass sie halt nicht verantwortlich sind erstmal für die Inhalte, die dort geteilt werden. Das ist auch der Grund, warum sie selber sagen, ihre eigenen Plattformen nicht zu monitoren.
Es gäbe zwar Löschalgorithmen, doch diese funktionierten zu ungenau. Personal für das Monitoring würde schlicht eingespart. Unwahrheiten, Hass und Hetze stürzen also fast ungehindert auf User. Gerade auch auf Juden oder solche, die für Juden gehalten werden.
Viele von uns sind keine AktivistInnen. Viele von uns haben geschlossene Profile, haben nur eine bestimmte Anzahl an Followern und sind auch nur einem bestimmten Medium irgendwie ausgesetzt. Und gleichzeitig erleben sie es ja trotzdem, sie sehen es ja trotzdem. Es ist ein Trauma für alle. Was definitiv gepackt wird, sind die digitalen, die virtuellen Koffer, weil sich junge Jüdinnen und Juden die Frage stellen müssen, bleibe ich und erlebe ich diesen Hass oder kämpfe ich?
Sagt Avital Greenberg, Generalmanagerin bei EU Watch in Brüssel. Eine Organisation, die sich der zivilgesellschaftlichen Debatte verschrieben hat. Avital Greenberg selbst hat sich aus den sozialen Medien weitestgehend zurückgezogen, weil sie sich dem Hass und der Hetze nicht mehr aussetzen will. Andere aber wollen weiter auf X, TikTok, Instagram und Co. präsent sein, auch um gerade dort wichtige Informationen über das Judentum und das eigene Jüdischsein weitergeben zu können. Auf Schutz durch den deutschen Staat können sie dort aber kaum hoffen. Die deutschen Gerichte seien schlicht überfordert, weiß Plattformexperte Mike Fielitz aus Jena.
Und auch eben staatliche Eingriffe kommen eben an ihre Grenzen. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie verschiedene Staatsanwaltschaften überlastet sind bei diesen ganzen Anzeigen, die es gibt. Also das ganze Justizsystem wird lahmgelegt. Es ist auch die Frage, ob zivilgesellschaftliche Organisationen die Aufgabe haben, sozusagen die Drecksarbeit der Plattform durchzuführen.
Das Buch Dislike, soziale Medien zwischen Zusammenhalt und Polarisierung ist bei Hendrich und Hendrich erschienen und kostet 12,90 €. Thomas Klatt stellte es vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin.
Der Wochenabschnitt Schmott führt uns ein in die Biografie von Moshe Rabbeinu, Moses, unserem Lehrer, dem Sohne des Amram, der nach traditionellem Verständnis als der bedeutendste Mensch der Weltgeschichte gilt. Mehr noch als alle anderen Propheten, mehr auch als Chanoch, der vor ihm war, und Eliyahu, der nach ihm kam, die ebenfalls beide den Himmel berührten, zeichnete Moshe sich durch eine äußerst hohe Stufe der Gottesnähe und der Menschenliebe aus, weshalb die Tora, Beginn und Konzentrationspunkt der göttlichen Offenbarung, durch ihn gegeben wurde. Doch dieser außergewöhnliche Mensch hatte einfache, geradezu demütige Anfänge. Moshe stammt aus dem Stamm Levi, der von Jakob, dem Vorfahren des jüdischen Volkes, einst aufgrund seiner Neigung zur gewaltsamen Lösung von Konflikten verflucht worden war. Doch war es gerade dieser Stamm, der in den Wirren der Versklavung in Ägypten dem monotheistischen Erbe der Erzväter treu geblieben war und darum schließlich zum religiösen Führungsstamm Israels aufstieg. Moshes eigene Geschichte spiegelt eine Variante dieser paradoxen Verwandlung wider. Er wird in den Nil ausgesetzt, ein Ausgesetzter der Ausgesetzten, geboren in ein Volk von Sklaven. Und doch wird er von der Tochter des Pharaos gefunden und in den königlichen Palast aufgenommen, wo selbst er in die größte Zivilisation der damaligen Welt hineinsozialisiert wird. So wächst er also inmitten von Pracht und Macht auf, geprägt von einer Kultur, die in Wissenschaft und Architektur unübertroffen war, und doch fühlt er in seiner Brust das brennende Heimweh zu seinem eigenen Volk, einem semi-nomadischen Hirtenvolk ohne Paläste und Monumente. Dieser innere Widerspruch, dieses Geboren- und Geworfensein zwischen zwei Lebensrealitäten, in diesem Fall zwischen Urbanität und Pastoralismus, wird nachmals mit ein Grund dafür sein, dass der Ewige ausgerechnet ihn auserwählt, eine neue Epoche einzuleiten, in der die Welten sich verbinden. Doch hat diese Spannung nicht erst mit Moshe angefangen. Sie ist vielmehr tief in die Uranfänge des Volkes Israel hineingeschrieben. Schon Abraham, der physische Vorfahr der Hebräerstämme, lebte nach der Überlieferung zwischen diesen Polen. Aufgewachsen in der südsumerischen Metropole Ur gegenüber von Eridu, in einer Welt der Astronomie und Astrologie, der Handwerke und Wissenschaften, wandelt er sich zu einem nomadischen Zeltbewohner, der die antike Welt durchreist, um abseits der Zentren der damaligen Zivilisation neue geistige und ethische Werte zu etablieren. Moshes Leben folgt einer ähnlichen Dynamik. Von der städtischen Hochkultur Ägyptens flieht er, aufgrund eines ungezügelten Gewaltakts seinerseits der Mentalität des Stammes Levi folgend, in die Einöde Midians, wo er selbst Hirte wird. Dort in der Stille der Wüste findet er seine wahre Berufung. Nicht mehr als Adliger am Hofe des Pharaos, sondern als einfacher Mann, der sein Volk führen wird. Ein Volk, das aus Ägypten hinausgeht, um in die Städte Kanaans einzuziehen und diese von innen mit einem neuen Geist zu beleben, der die Vorzüge des Hirtentums mit denen der Urbanität verschmilzt. Doch wie im Großen in der Geschichte, so ist diese Spannung auch im Kleinen in unserem Leben präsent. Als Menschen der Moderne tragen wir die Sehnsucht nach der Wüste und dem Garten Eden in uns, kennen zugleich aber auch die geistigen und sozialen Vorteile des Lebens in der Stadtgemeinschaft. Und zu Recht, denn beide Dimensionen des Daseins können uns auf vielfältige psychische und religiöse Weisen ansprechen. Wie Moshe sind wir daher aufgerufen, beide Welten in unserem Herzen und Leben zu tragen und zu verbinden. Die Zivilisation mit all ihrem Wissen und ihren Möglichkeiten zu nutzen, ohne dabei auf die charakterlich-emotionale Breite und die holistische Nähe zur Schöpfung zu verzichten, die im Leben des Hirten ihr altbewährtes Symbol gefunden hat. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Veshomru. Übersetzt lautet der Text: Die Kinder Israel mögen den Shabbat hüten, den Shabbat feiern in ihren Geschlechtern als ewigen Bund. Es singt der Madrigalchor der Hochschule für Musik in München unter der Leitung von Stefan Urlbauer.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.